Herzlich willkommen zum Crowdfoods Gemini Chat zum Thema Ende der Nahrungsmittel oder alles zu heiß gekocht. Wir wollen heute mit Startups und Innovatoren reden aus der Branche, wie diese Innovatoren der Gastronomie helfen können und der Nahrungsmittelkette klimaneutraler zu werden im Klimawandel. Zuerst mal zu mir. Mein Name ist Marc Leinemann, Mitgründer und Präsident von Crowdfoods, dem Food-Startup-Verband für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Und ich werde jetzt am Anfang kurz einen Impuls geben mit ein paar Zahlen zum Thema Klimawandel, Gastronomie und Food-Sektor, um dann später auf das Talk-Panel überzuleiten, wo wir vier tolle Expertinnen haben zu dem Thema aus dem Startup- und Innovatorenbereich. Vielleicht kurz zwei Sachen zu Crowdfoods. Wir sind als Verband gegründet worden, als NPO-NGO-Organisation 2018 und vernetzen eigentlich alle im Food-Sektor vom Acker bis zur Gabel, ob nun Innovatoren und Startups mit der etablierten Foodwirtschaft, mit dem Handel, der Forschung oder auch Investoren. Und wir haben in den letzten 5 Jahren eigentlich eine große Plattform aufgebaut mit über 1000 Geschäftskontakten, genau in diesem Sektor, ob das nur der Handel ist, die Industrie ist, Startup, Messen, wo wir auch mit der IGEO hier beispielsweise kooperieren oder eben mit anderen Organisationen oder Investoren und Acceleratoren. Und wir machen im nächsten Jahr eine große Food-Startup-Konferenz, auch zum Thema Innovation und Startups im Food-, Gastronomie-, Agri-Bereich und Retail-Bereich. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Das Ende der Nahrungsmittel oder ist das alles eventuell zu heiß gekocht? Gucken wir uns doch mal die Zahlen an, die aus dem Klimaschutzreport kommen, von den Forschern, und die sagen ganz klar aus, wir werden Probleme bekommen in den nächsten Jahren, weil wir uns immer noch auf einem Pfad bewegen, der nicht wirklich gut ist für unser Foodsystem. Und das Foodsystem trägt leider mit seinen CO2-Emissionen auch dazu bei, mit ungefähr 30%. Und wenn man sich das eben anguckt, welche Bereiche und welchen Pfad bewegen wir uns denn gerade, dann ist das nicht mehr 1,5 Grad oder 2 Grad, sondern deutlich darüber. Und das hat massive Auswirkungen auf das gesamte Ernährungssystem des Planeten. Denn wenn man sich das genau anguckt, dann sind zwischen dem 60. Breitengrad Süd und dem 60. Breitengrad Nord, dort wachsen unsere ganzen Nahrungsmittel und dort wird es massiv wärmer, sowohl im Meer als auch auf dem Land. Und man sieht das eben, gerade in dem südostasiatischen Bereich ist das sehr, sehr stark. Und es sind ungefähr 4 Milliarden Menschen direkt betroffen von dieser Klimaerwärmung. Und witzigerweise oder interessanterweise, witzig ist es eigentlich gar nicht, sind das auch die, ja, ich sag mal, Landgebiete, wo die meisten Menschen leben, wo die größten Nationen sind, China, Indien und so weiter. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten, ja, bis 2050, vielleicht bis Ende des Jahrhunderts, bis zu 40% weniger Fisch haben. Teilweise werden wir gesamte Food-Bereiche verlieren. Kaffee ist unter Druck, Kakao ist unter Druck, sodass wir uns wirklich darauf einstellen müssen, unser Food-System nachhaltig umzubauen. Und jetzt würde man sagen, okay, das betrifft die Schweiz nicht, aber in der Schweiz merkt man das eben auch schon. Wir haben dieses Jahr 30% weniger Kartoffeln gehabt. Der Käse leidet mittlerweile auch, weil es zu warm geworden ist in den Höhlen, wo der gelagert wird. Da sagen Käsesommeliers mittlerweile, der hat noch nicht mal Fondue-Qualität. Und das Bier wird uns vielleicht übermorgen auch verlassen, weil der Hopfen auch vom Klimawandel bedroht ist. Also es sind Einschläge, die sehr, sehr nah schon an uns dran sind. Wir haben das diesen Sommer gespürt, wir haben das letzten Sommer gespürt, vorletzten Sommer, als die Schweiz überflutet war, großflächig. Und wir könnten uns jetzt darauf hinstellen und sagen, naja, die Importe, die lösen das alles. Aber die Importe lösen es eben nicht. Wenn man sich den Klimawandel anguckt und dort die Systeme im Kaffee- und Kakaobereich zum Beispiel, dann könnte das übermorgen weg sein. Und wenn ich sage, naja, das Ausland könnte ja mit Importen helfen, dann werden wir auch da erleben, Indien hat beispielsweise den kompletten Reisexport gestoppt für eine Zeit lang. Jetzt muss man eins wissen, Indien exportiert sehr viel Reis in andere asiatische Länder. Es sind ungefähr 30%, die sie dazu beitragen. Wenn die den Reisexport stoppen, dann hat Gesamtasien ein Ernährungsproblem. Und also global schlägt der Klimawandel eigentlich noch viel härter zu. Und man sieht das schon, Kaffee, Bier, Schoki, Fleisch vielleicht übermorgen auch, alles wird knapper. Was will denn der Gastronom eigentlich übermorgen da noch anbieten? Das hat eben Auswirkungen, diese ganze Klimaerwärmung, auf die Foodmärkte. Und es führt dazu, dass die Preise einfach massiv weiter steigen werden. Im Schnitt wird das ungefähr 3-5% pro Jahr so weitergehen. Aber in Spitzen, wo bestimmte Produkte komplett ausfallen, werden wir wirklich temporäre Versorgungsengpässe haben. Und apropos Ernährungsengpässe, auch die Lieferkette ist natürlich davon beeinflusst. Das Bild, was man hier im Hintergrund sieht, macht das vielleicht nochmal zurück. So. Das sind die ganzen Schiffe, die in Shanghai vor Anker lagen in der Pandemie, in der chinesischen Pandemie. Das waren gigantisch viele Ware, die nicht verschifft werden konnte, weil die dort vor Ort lag, weil die Schiffe wegen der Corona-Pandemie nicht auslaufen konnten. Und wir sehen das, der Panama-Kanal aktuell ist mehr oder weniger trocken gefallen. Das betrifft 5% des globalen Welthandels. Und es gibt auch Prognosen von Forschern, die sagen, wenn dann die Gletscher weg sind, dann wird auch vielleicht der Rhein im Sommer trocken fallen. Und was man nicht vergessen darf, wenn man jetzt mit Distributoren, Importeuren aus der Schweiz auch redet, wie Gustav Gehrig, die auch diese Probleme schon kennengelernt haben, 11,5% des gesamten Importes der Schweiz läuft über den Rhein. Ist der Rhein nicht mehr da, kommt kein Food mehr an. Davon haben vor allen Dingen die Food-Distributoren ein Problem. Die können dann ein Lied von singen, wenn gleichzeitig auch noch ganz viele Leute in der Logistikkette wegen der Pandemieerkrankung ausfallen. Das war genau letztes Jahr der Fall, bei Gustav Gehrig zum Beispiel. Deshalb hatten die massive Probleme, überhaupt genügend zu liefern für den Schweizer Handel. So, und die Pandemie hat natürlich auch noch andere Auswirkungen. Auch die ist ja durch den Klimawandel irgendwo verursacht worden, hat auch andere Auswirkungen auf die Gastronomie gehabt. Denn es gab in dieser Zeit und danach einen massiven Personalmangel aus verschiedensten Gründen. Viele dieser Mitarbeiter sind bis heute nicht zurückgekehrt in die Gastronomie. Auch wenn die Gastronomie sich bemüht hat, attraktiver zu werden, auch die Löhne gesteigert hat, bleibt dieses Problem bestehen, aber die Kosten steigen auch in dem Bereich. Das heißt, man muss sich was überlegen in der Gastro. Und damit die übermorgen nicht dicht macht, wenn wir uns überlegen, wenn der Fleischpreis weiter steigt, sind wir bei einem Schnitzel oder beim Geschnetzelten von vielleicht 80 Franken, vielleicht von 100 Franken. Welche Familie wird sich das noch leisten können? Die von der Goldküste vielleicht, aber die aus den Ärmeren, aus den Agglomerationen mit Sicherheit nicht. Was macht der Gastronom dann? Man kann ja nicht eine Schale Kaffee für 10 Franken anbieten. Das wird dann auch nicht mehr funktionieren, wenn der Kaffee plötzlich nicht mehr da ist. Also bleibt eigentlich nur eins zu tun, mehr für den Klimawandel, für den Klimaschutz zu tun und sich gleichzeitig auf den Klimawandel einzustellen. Also das Klima besser schützen und andererseits sich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen. Das kann ich einerseits tun als Gastronom, indem ich auf pflanzliche Alternativprodukte setze, indem ich zum Beispiel auch Food Waste vermeide. Man darf eins nicht vergessen, 30% der Klimaemissionen kommen aus dem Foodsektor, 30% aller unserer Lebensmittel werden weggeschmissen. Sparen wir Food Waste ein, sparen wir auch CO2 ein. Das Gleiche gilt für die pflanzlichen Alternativen. Ungefähr 70% dieser 30% Klimaemissionen kommen aus dem tierischen Sektor. Wenn wir nur noch, ich sag mal, 50% von dem Fleisch- und Milchkonsum und Käsekonsum hätten, heute oder morgen, würden wir nochmal ungefähr 30% der Klimaemissionen aus dem Foodsektor einsparen. Das ist eine gigantisch große Menge. Aber wir müssen uns natürlich auch ans Klima anpassen. Ob das nun Gastrotech-Lösungen sind, Roboter, die wir unten sehen, beispielsweise auch in der Halle, womit ich den Personalmangel auch ausgleichen kann, technische Systeme, Order-Systeme und so weiter. Aber natürlich auch der Bereich des Agri, der Agri-Tech-Geschichten in der Landwirtschaft, weil dort fehlen ja, glaube ich, auch Mitarbeiter. Oder ob ich eben auf einen lokalen Kreislauf, auf eine Kreislaufwirtschaft setze, die vor allen Dingen die Side- und Upstreams aus der Landwirtschaft wiederum zu Lebensmitteln verarbeiten, was uns auch wieder hilft, etwas zu vermeiden. Es sind global ungefähr 1 Billion Tonnen, glaube ich, die an, ja, Agri-Waste anfallen, die man eigentlich nutzen könnte. Ja, und darüber wollen wir heute reden. Und da freue ich mich sehr, dass wir hier vier total tolle Experten und Expertinnen haben aus dem Startup- und Innovationsbereich. Und ich möchte als allererstes die Anastasia Hofmann, Mitgründerin von Kytro, einem Gastro-Tech-Unternehmen im Bereich Food Waste Management, auf die Bühne bitten. Dann die Marina Helm, bei Swiss Food Research unter anderem verantwortlich für Marketing und Strategy, aber auch für den InnoBooster. Bitteschön. Ups. Und dann haben wir noch zwei Herren, den Peter Fröhlich von AgriCircle, Gründer und CEO von AgriCircle und Landwirt. Und last but not least, den Fabian zu binden, Mitgründer von Feelfood und TV-Koch bei SRF Bidilüt. Schönen Dank, dass ihr da seid und die Zeit gefunden habt, heute hier mit uns zu sprechen.
Gerne.
Genau. Kleiner Applaus, wäre toll. Ja, ich wollte einfach mal jetzt in die Runde fragen. Ihr habt jetzt die Zahlen gesehen und ich wollte jetzt, sorry, ladies first eigentlich, aber ich wollte mit dem Peter anfangen, weil die Landwirtschaft steht am Anfang dieser Nahrungsmittelkette. Ich habe ein paar Zahlen gezeigt. Ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr den Doomer gespielt. Oder siehst du das genauso?
Ich sehe schon, dass wir einige Herausforderungen haben in der Landwirtschaft und dass wir dies stark umbauen müssen, wenn sie nachhaltiger werden soll und auch die Nahrungsmittel liefern soll, die wir benötigen. Und da vielleicht zwei Zahlen zu. Wir haben in den letzten 200-300 Jahren etwa 60% von unserem Boden, von unserem Humus abgebaut. Das war Gratisdünger für Landwirte. Aber das führt dazu, dass wir laufend und immer mehr Ertragsausfälle haben und die werden immer gravierender. Also wir haben da echte Probleme und müssen das umbauen. Und das bedingt, dass der Humus wieder aufgebaut wird. Das kostet Geld und das muss jemand bezahlen. Und das kann die Landwirtschaft nicht alleine leisten. Also es wird teurer werden und wir werden ziemlich viel umbauen müssen.
Vielleicht kannst du kurz ein bisschen erzählen, was machst du, was macht ihr bei der AgriCircle AG? Du bist einerseits ja Landwirt, aber die AgriCircle AG macht ja noch ein bisschen andere Sachen, nicht nur Landwirtschaft.
Also wir machen regenerative Landwirtschaft messbar, also die Ergebnisse. Und wir sehen das eigentlich als den neuen Trend, nicht Trend, sondern den Umbau, den wir leisten müssen. Wir müssen wegkommen, den Landwirten zu sagen, was sie zu tun haben, sondern wir müssen sie messen und ihnen Ziele vorgeben, die sie zu erreichen haben. Und da können wir helfen.
Wunderbar. Dankeschön für den Anfang. Anastasia, ich habe das Thema Food Waste angesprochen. Ihr seid, ich glaube, seit 2018 oder 2019 in dem Bereich schon aktiv, mit Kytro, mit einer eigenen Technologie. Was genau macht ihr da? Was bietet ihr den Gastronomen an? Und ist es nur Gastro oder kann man es auch woanders einsetzen?
Ja, also seit 2017 sind wir unterwegs. Also nicht schlimm. Was wir machen, unsere Lösung, die besteht eigentlich aus einer Waage und einer Kamera. Und die Kunden sind vor allem also eher Luxushotels oder Systemgastronomen. Aber auch jetzt haben wir einen ersten Test auf Schiffen gemacht. Also ich sehe das auch als gute Möglichkeit in der Zukunft. Und was wir genau machen, wir messen vollautomatisch ihre Abfälle mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also wir machen eigentlich, wir nehmen das Gewicht, wir machen Fotos vom Müll, also nur organischem Müll und analysieren das dann mit Hilfe von Bildanalyse und maschinellem Lernen. Schlussendlich kriegt der Kunde dann eine Auswertung auf einem Dashboard. Sie können sich einloggen und sehen genau, wie viel von was wurde wann entsorgt und können daraufhin, basierend auf diesen Erkenntnissen, dann ihre Arbeitsprozesse optimieren, Food Waste einsparen und dadurch auch Kosten einsparen.
Und habt ihr da schon konkrete Zahlen? Ich weiß jetzt gar nicht genau, ein großer Teil vom Food Waste fällt natürlich beim Konsumenten an, jetzt nicht nur in der Landwirtschaft oder in der Foodproduktion. Aber wie viel Food Waste fällt gesamt gesehen an dem Kuchen in der Gastro an? Und wie viel habt ihr jetzt bei euren Kunden jetzt schon einsparen können?
Also gesamt, wenn man allen den gesamten Food Waste anschaut, sind ungefähr 14% aus der Gastronomie und Retail, also sind auch Supermärkte dabei. Vielleicht zum Vergleich, 40% sind von Haushalten, also in der Schweiz, Privathaushalten, das ist ein viel größerer Teil eigentlich, aber ja, 14%. Und was war die zweite Frage?
Und bei euren Kunden, wie viel, wenn die das einsetzen jetzt, Kytro, wie viel Einsparung habe ich dadurch so über die Zeit dann?
Ja, also wir sehen, dass die Kunden von uns in den ersten 6 Monaten durchschnittlich 30% ihrer vermeidbaren Abfälle einsparen können. Wir unterscheiden halt zwischen vermeidbar und nicht vermeidbar, weil das ist ziemlich wichtig, finden wir. Nicht vermeidbar, das sind Eierschalen, Knochen und so weiter. Vermeidbar ist wirklich, was der Kunde eigentlich, oder Kunden, Gäste, was man essen kann. Und das schauen wir uns dann an, weil das kann man auch wirklich optimieren. Dass es Food Waste gibt, ist normal, aber eben vermeidbaren Food Waste kann man vermeiden bis zu einem gewissen Grad. Und eben 30% durchschnittlich. Gute Performer, die sind auch bei 60% von vermeidbaren Abfallsreduktionen.
Und die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, wie sieht das jetzt mit der Schweizer Gastronomie aus? Der Schweizer Restaurantbesitzer, ist der offen für dieses Thema Food Waste? Ist der offen für das Thema, ja, wir müssen was fürs Klima tun? Wie kriegt ihr den überzeugt, eure Technologien einzusetzen und wie gut läuft das? Also wie viel Prozent der Gastronomen haben jetzt eure Technologie schon im Einsatz?
Prozent der Gastronomen kann ich dir nicht sagen, aber es ist ein guter Punkt. Also wir haben auch, seit wir angefangen haben, bis jetzt auch wirklich einen Shift irgendwie im Mindset der Menschen miterlebt. Das ist, glaube ich, auch durch Covid ein bisschen passiert. Food Waste ist mega oft in den News gewesen in den letzten Jahren. Das haben wir schon gespürt. Also anfangs war es noch eher so die Diskussion, warum soll ich Food Waste reduzieren? Der Kunde hat ja dafür bezahlt. Das waren so ein bisschen die Antworten. Und jetzt ist es mehr so, okay, ja, ich will erstens was fürs Klima machen. Ich will meinen Kunden auch erzählen, dass ich was fürs Klima mache. Plus eben die Frage ist dann mehr so, warum messen mit uns? Aber Food Waste reduzieren ist schon jetzt eher ein Thema. Und das sehen wir jetzt hier auch an der Messe. Wir haben ein Gerät bei Salvis am Stand unten, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet, kommt gerne vorbei. Und das sehen wir aber auch wirklich, die Leute sind interessiert und sagen, ja, das beschäftigt mich schon auch, was habt ihr da? Also es ist schon, die Konversation hat, also das Gespräch hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren um das Thema Food Waste, auf jeden Fall.
Gut, jetzt sind wir schon bei der Gastronomie. Jetzt gucke ich mal den Fabian an. Fabian, du bist gelernter Koch, bist auch eine kleine Berühmtheit im Schweizer Fernsehen, weil du TV-Koch bei SRF Bidelüt bist und da den vor allen Dingen veganen Kochpart eben abbildest. Aber du hast vor, wann war das? 2018 oder wann? Ja. Schon ein bisschen früher angefangen, eigentlich dein eigenes Foodprodukt für den Handel rauszubringen. La Rivolita, glaube ich, war das. Ganz am Anfang warst du in der Höhle der Löwen irgendwo unterwegs. Und daraus wurde dann Feelfood. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Was ist Feelfood genau? Und wie siehst du das mit den pflanzlichen Alternativen in der Schweiz?
Gerne, ja. Also ich fand es immer schon spannend, eigentlich eher zu schauen. Mit dem Foodtruck-Business war schon vor 6 Jahren, wo ich das gestartet habe, so als einer der ersten Foodtrucks in der Schweiz und habe da geschaut, auf was es ankommt, wenn es bei der Essenswahl schnell gehen muss. Also war ja das Thema Zeit einsparen im Vordergrund und für mich aus persönlicher Überzeugung, weil ich versuche gewaltfrei durchs Leben zu gehen, war dann die vegane Alternative eigentlich sehr, sehr naheliegend. Und habe das aber gar nie so in den Vordergrund platziert, sondern es war immer eigentlich mit dem Approach, die Leute zu überzeugen mit feinem Essen. Also es muss immer lecker sein, es muss eine Funktion haben oder ein Problem lösen, Zeit sparen in dem Falle beim Foodtruck. Und wie gesagt, die Wiederkäufe auch mit dem Startup-Produkt, was wir haben, kommen, weil die Leute das cool finden und weil es ihnen schmeckt. Und ich habe dann einfach versucht zu schauen, wie kann ich den Foodtruck ohne ein Franchise-System irgendwie ein bisschen multiplizieren und habe dann einfach so eine erste Version einer gesunden Fertigmahlzeit, die man nur mit heißem Wasser aufgießen muss tatsächlich, konzipiert und bin dann so in Köln gelandet und habe das dann so weiterentwickelt. Und mittlerweile sind wir in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz ist ein bisschen kleiner, aber wir sind in Österreich und Deutschland ein bisschen größer im Retail, also im Handel verfügbar und wir kosten das Fünffache von Vergleichsprodukt. Also wenn man Maggi und Knorr 5-Minuten-Terrine oder der einfache Becher zum Aufgießen anschaut, kostet im deutschen Einzelhandel irgendwie 79 Cent. Wir sind 3,99. es ist bio-vegan, ist eine vollwertige Mahlzeit, hat viele Proteine und ja, am Schluss, wie gesagt, auch da ist eigentlich spannend, dass wir gesehen haben, weil wir dachten immer so, ah, bio-vegan ist so das überzeugende Element, aber der Kunde denkt sich, wenn er vegan sieht, keine Ahnung, entweder findet er es geil, weil er sich eher irgendwie so orientiert oder sonst denkt er sich, ah, nervt, ist kacke oder was weiß ich, so vorurteilsmäßig. Und bei Bio denkt er sich mittlerweile, ah, ist einfach nur teuer. So, und jetzt haben wir tatsächlich auch geschaut, dass man das nach hinten nimmt und eigentlich die Proteine, also die Nutritional Value, nach vorne nimmt auf der Verpackung. Was eigentlich ein spannendes Learning war in den letzten zwei Jahren. Das ist eigentlich absurd, aber irgendwie ist da auch sehr viel im Wandel, im Einzelhandel, so, ne? Um mal einen Punkt zu machen.
Was würdest du jetzt sagen, Schweizer Gastronomie, Schweizer Konsumenten, sind die jetzt schon mehr vegan, mehr bio als die Deutschen? Oder was müsste eigentlich noch passieren, damit da noch ein bisschen mehr geht? Weil wir haben immer noch, ich glaube, 50 Kilo pro Kopf Fleischverbrauch in der Schweiz.
Ja, also ich glaube, generell ist es Umschiften wichtig, dass wir irgendwie wegkommen von diesem Label-Gedanken. So, das nervt mich selber auch, weil ich immer so, ja, mit vegan und plant-based, und ich glaube, die Leute tun sich einfach schwer, wenn man irgendwo ein Label draufklatscht, ist es automatisch irgendwie so mit Vorurteilen auch behaftet. Und das ist auch mein Approach beim Schweizer Fernsehen. Ich meine, das ist die größte Samstagabendkiste, da schauen eine halbe Million Menschen live zu, und ich koche dort beim wirklich so, ja, typisch Schweizer Zuschauerin zu Hause, mache ich halt vegane Sachen, aber ich mache das gar nicht zum Thema, sondern ich will halt einfach geile Rezepte kreieren, die super einfach sind zum Nachkochen, die einfach irgendwie auch gesund irgendwo durch sind und einfach Spaß machen. Und das ist der Approach, und ich glaube, dort können wir sehr viel mehr profitieren, auch in der Gastronomie. Ich bin aktuell nicht mehr die richtige Person, um wirklich Schweizer Gastronomie zu sprechen. Der Michel war vorher da, Becklar, das ist die Person, wo übrigens auch für dich spannend ist, mit ihm zu sprechen. Ein ganz toller Typ aus Zürich, ne? Den alle kennen, das ist der Gastronomie-King in Zürich. Mit ihm zu kollaborieren wäre vielleicht auch spannend, aber ich glaube, generell, wie gesagt, ist das Label einfach schwierig, und dieses Vorurteilsmäßige mit dem Finger auf Leute zeigen, hey, du bist ein schlechter oder ein besserer Mensch, weil du noch Fleisch isst oder eben nicht. So, das ist ganz schwierig, und da werden wir niemals irgendwo hinkommen, was eine Besserung anbelangt. Also, das führt zu gar nichts. Und deshalb mein Approach ist eher zu überzeugen, indem wir einfach geile Sachen machen, und das kommt immer gut an. Wir machen manchmal Events, 14 Gänge vegan für 40 Leute an einem großen Tisch. Das ist nie das Thema, dass es vegan ist. Am Schluss erzähle ich es noch kurz. Die Leute drehen immer durch. Also wenn man es geil macht, dann ist einfach, haben wir einen tollen Abend, und ja, am Schluss haben alle Spaß. Egal ob Fleisch oder nicht Fleisch.
Marina, ihr seid bei Swiss Food Research ja sehr, sehr nah an der Innovation dran. Heißt ja nicht umsonst Food Research. Das heißt, ihr begleitet Innovatoren eigentlich vom ersten Prozess an. Ihr habt den Kontakt zu den Hochschulen, wo viel Forschung passiert. Ihr habt auch eigene Startups, habt aber auch, du leitest den Swiss Inno Booster oder Innovation Booster.
Innovation Booster.
Das heißt, du hast sehr viel Kontakt mit diesen ganzen Innovationen in dem Bereich. Wie siehst du das Ganze? Wo sind die aktuellen Trends in dem Bereich? Haben wir wirklich dieses Klimawandelproblem? Werden wir übermorgen wirklich auf dem Trockenen sitzen, was Nahrungsmittel angeht? Und ich sag mal, wenn morgen der Kaffee weg ist, habt ihr vielleicht eine Innovation, Innovator, Startup, wie auch immer, Gründer, Gründerin, die schon an der Kaffeebohne ohne Kaffeebaum arbeiten?
Definitiv, auch solche Projekte gibt es. Eben bei uns ist es wirklich das Thema jetzt gerade beim Innovation Booster Swiss Food Ecosystems. Das ist ein Programm, was wirklich ganz, ganz junge Ideen von der Basis her finanzieren. Das ist ein Programm der InnoSwiss. Und dort geht es uns ganz stark darum, Innovationen zu kreieren, die eben ressourcenschonend arbeiten. Also die Ressourceneffizienz auf der gesamten Wertschöpfungskette ist eines unserer größten Themen. Und ich denke eben, die Zahlen, ja, die machen Angst. Also man darf sich da auch nicht irgendwie dann Augen schließen, Ohren schließen, gar nichts mehr hören, sondern wir sind froh, dass wir über solche Modelle oder über solche Programme eben auch wirklich etwas tun können. Und ich resoniere sehr mit Patrick, wo du sagst, Innovation oder generell, es muss schmecken. Das ist auch ein Thema von uns. Wir haben sehr, sehr viele Innovationen, die aus Forschungslaboren kommen oder aus den Forschungsinstitutionen. Und da versuchen wir wirklich auch diesen Brückenschlag zu schaffen zum Konsumenten und den Konsumentinnen, damit es eben auch einfach in diesem Genusserlebnis bleibt. Denn nichts ist schlimmer als eine Innovation, die nicht schmeckt. Die kommt gar nicht im Markt an.
Wir haben uns ja im Vorfeld auch unterhalten. Ihr habt da so Startups wie Upgrain, glaube ich, die schon mit diesem Kreislaufthema auch arbeiten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was ihr dazu für aktuell 2, 3 Startups vielleicht habt, die da was verändern auch.
Absolut. Also eben, du hattest ja auch gefragt, welche Trend es gibt. Und der eine Trend ist sicherlich das Pflanzliche, also dass man eben pflanzliche Alternativen findet. Da gibt es sehr, sehr viele Startups mittlerweile, die da auch schon erfolgreich im Markt sind. Das andere Thema ist Nebenströme. Das heißt, wie kann man sozusagen einen Nebenstrom, der vielleicht für einen, sag ich mal, Akteur im Ökosystem eher ein Abfallprodukt ist, wie kann man das nehmen und dann in den Kreislauf wieder einbringen, sei es als Lebensmittel, aber eben auch in anderen Bereichen. Also es geht wirklich darum, wie schaffen wir das? Es gibt diesen Spruch, wie kann man aus der Karotte mehr schaffen, als wir heute tun? Statt nur einen Rührblinsalat kann man vielleicht dann eben auch den Strunk nehmen, das kann man als Pulver machen. Also das ist jetzt mal ganz bildlich gesprochen. Die Firma Upgrain macht es mit Brauereien. Sie nutzen sozusagen Abfallprodukte einer Brauerei, um daraus Zutaten für die Lebensmittelindustrie wiederherzustellen. Also sind proteinreiche Abfallprodukte. Nur eine Brauerei kann damit nichts mehr anfangen. Sie müssen nochmal neu verarbeitet werden. Das heißt, über verschiedene Technologien werden diese Produkte wieder mit einem Wert versehen und können dadurch in den Kreislauf wieder eingebaut werden. Und eben Upgrain ist eine Luja, ich glaube unten gibt es einen Strand von Luja, ist ein zweiter, das ist sozusagen der Nebenstrom aus der Sojaproduktion, das Okara nennt sich das. Das wird auch wieder zu einem Lebensmittel für pflanzliche Proteine ausgerichtet.
Eiweißersatz dann fast.
Eiweißersatz.
Also das heißt, es tut sich einiges, technologisch haben wir die Möglichkeiten, wir haben die Gründer, die Gründerinnen, die Innovationen sind eigentlich da. Jetzt frage ich mich aber trotzdem, warum haben wir die noch nicht in der Masse drin? Und vor allen Dingen, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch, Peter? Wir haben uns auch darüber mal, glaube ich, vor über einem Jahr unterhalten. Ich habe auch mit Leuten gesprochen aus der deutschen Politik, auch mit der Schweizer Politik, die alle sagen, wird alles wie zu heiß gekocht und ist alles nicht so schlimm. Wir können zur Not ja dann importieren, wenn die Sachen bei uns ausfallen. Wir haben ja wirklich auch Ausfälle mittlerweile in Europa noch nicht so entscheidend. Also wir kriegen die Nahrungsmittelsicherheit immer noch irgendwo gewährleistet. Und zur Not könnte man ja importieren, wurde dann gesagt. Man zahlt mal ein bisschen mehr. Wie ist das, Peter? Du verfolgst das ja auch global. Es gibt diese ganzen Prognosen, diese ganzen Studien, die auch sagen, in 20 Jahren haben wir keinen Kaffee mehr. In 20 Jahren rettet uns auch das Ausland nicht. Wie nah sind wir eigentlich an diesem Problem dran? Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Also als Gesellschaft, als Politik, aber auch als Food- und Gastronomiewirtschaft?
Gute Frage. Vor ein paar Wochen hätte ich dir noch gesagt, es ist alles nicht so schlimm. Und wir sind aber an einem, meiner Meinung nach, erschreckenden Punkt. Also vielleicht kurz ausgeführt, wir haben den größten, also wir haben den Wasserkreislauf und wir haben den CO2-Kreislauf und so weiter. Wir haben den größten Strom der Welt, das ist eigentlich nicht der Amazonas, sondern sind die Wolken über dem Amazonas, die eigentlich immer wieder über den Wald aufsteigen, bis zu den Anden abregnen und dann kommt der ganze Amazonasstrom zurück. Und es sieht jetzt so aus, wie wenn wir diesen Strom durch Abholzung final unterbrochen haben. Also wir haben in Manaus die größte Trockenheit, die es jemals gegeben hat. Und der Regenwald vertrocknet in der ganzen Region. Also wenn du mich fragst, wie weit sind wir? Wir sind an einem Punkt, wo die Wetterextreme immer stärker zunehmen und wo wir wahrscheinlich eines unserer größten noch verbliebenen Ökosysteme kaputt gemacht haben, und es jetzt von selbst anfängt zu sterben. Also ich glaube, wir sind an einem viel schwierigeren Punkt, als wir gerade glauben. Und es braucht einen Komplettumbau der Landwirtschaft und der muss irgendwie bezahlt werden und der kostet Geld. Und da müssen wir schneller zu Potte kommen, weil die Zeit brennt. Und dass sie brennt, dass der Amazonas beispielsweise, der eben brennt.
Das heißt, die klassischen Landwirtschaftssubventionen helfen uns dann auch nicht?
Nein.
Weil wir vielleicht auch das falsche Bodenmanagement oder weil du sagtest eben regenerative Landwirtschaft, das Stichwort ist, fällt überall, fällt auch in Deutschland, in anderen Ländern wird darüber diskutiert. Wie lange dauert das denn von normaler Landwirtschaft auf regenerative umzuschalten?
Ja, sicher 5 bis 10 Jahre. Also wenn man anfängt und es fängt halt im Kopf an und die Veränderung, der Mindset-Change, das braucht schon etwas Zeit. Und dann auch wirklich die Umstellung, also die reine Umstellung dauert mindestens 5 Jahre. Und es ist schon eine komplett andere Art, Landwirtschaft zu treiben. Also, aber es gibt Hoffnung. Also wir haben gerade am Freitag EARA gegründet. Das ist der European Alliance for Regenerative Agriculture. Also es geht vorwärts. Ich bin da der Ländervertreter der Schweiz. Also wir kommen voran, in kleinen Schritten noch. Aber es gibt eine Innovationsgruppe, die da voranschreitet. Und das ist... ja, ich sag mal, das sind dann die kleinen Lichtblicke, die wir haben.
Okay. Anastasia, du hast gesagt, 30% kann man einsparen mit eurer Technologie beim Food Waste. Ich muss mal kurz jetzt entweder dich fragen oder vielleicht kann das auch Fabian beantworten. Was macht denn der Food-Einkauf, also der Verbrauch von Lebensmitteln, was macht denn das kostentechnisch bei einer Gastronomie aus? Wie viel Prozent sind das? 10%, 20%, 30%?
Ja, also der Wareneinsatz eigentlich.
Ja, genau.
Es kommt sehr auf den Betrieb drauf an, aber eigentlich, also ich kann jetzt mal so ein bisschen durchschnittlich 30, um die 30, 35 sieht man schon. Die gut dabei sind unter 30. McDonald's ist bei 11%. Also die sind extrem optimiert.
Kann man jetzt drüber nachdenken, was das jetzt gut oder schlecht ist?
Ja, aber auf jeden Fall. Also das kann man auch mal hinterfragen. Aber ja, eigentlich 30, 35%. Fabian, ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest.
Das heißt also, ja, mit eurer Technologie könnte der Gastronom 10% der Kosten einsparen.
10% ist viel, so zwischen 2% und 8% vom Wareneinsatz können wir einsparen, ja.
Okay. Und wir haben jetzt vorhin auch gesehen, die Kosten steigen. Ich kenne das jetzt aus meinem Umfeld, weil ich die große Freude habe, auch noch einen Gastronomen begleiten zu dürfen, der von, ich sag mal, normaler oder omnivorer Küche auf vegetarische Küche jetzt umsteigen will. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, warum will ich das machen? Nicht, weil ich jetzt überzeugt bin aus gesundheitlichen Klimaschutz oder was auch immer Gründen. Nee, es ging schlecht weg um die Kosten. Fleisch wird immer teurer, ist ein großer Kostenblock im Einkauf. Und er kann auf gleichem Preisniveau, wenn er super geiles, veganes, vegetarisches Essen macht, so wie du es eben gesagt hast, merkt man auch nicht, dass da Fleisch fehlt. Dann kann er den Preis halten. Also er ist relativ hochpreisig auch, was das angeht. Gleichzeitig hat er aber geringere Kosten und kann dadurch die höheren Personalkosten abfedern und auch andere Kostensteigerungen. Ist das ein Modell für einen Gastronomen, zukünftig zu wirtschaften, zu arbeiten? Und vor allen Dingen, wenn du lokal dann beziehst, lokal die Ware beziehst, auch ein bisschen von der Food-Kette her, also von der Lieferkette her, mehr Sicherheit. Ich stelle die Frage jetzt bewusst mal an euch alle. Ist das eine Lösung, wie wir, ich sag mal, diese 10 Jahre Umbauzeit regenerative Landwirtschaft überbrücken können? Weil es wird ja eben, wie gesagt, wenn immer mehr Kartoffeln fehlen und so weiter, dann muss ich mir was einfallen lassen als Koch, als Gastronom.
Es ist ja wie eine konsequente Entscheidung, die jemand irgendwann mal treffen muss. Und das Problem ist, dass die Menschen aktuell so verwirrt sind, dass sie fast gar keine klare Entscheidung mehr treffen können. Also eigentlich hätte das ganze Thema noch viel weiter müssen. Irgendwie schauen, dass die Menschen langsam aber sicher wieder Klarheit, Ruhe finden, um überhaupt Entscheidungen zu treffen. Weil wie soll ich das Klima retten, wenn ich nicht mal zu mir selber schauen kann, dass ich irgendwie nicht depressiv werde, kein Burnout bekomme, bla bla bla, was weiß ich, irgendwelche Krankheiten, die uns einfach als Mensch auch beschäftigen. Und das denke ich schon, also ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen, irgendwie so, keine Ahnung, aber eigentlich ist ja der Mensch im Zentrum, weil wir entscheiden das ja eigentlich schlussendlich, oder? Die Tiere haben ja leider keine Stimme und wir nehmen denen ja das Ganze irgendwie weg. Und deshalb glaube ich schon, dass es am Schluss eine konsequente Entscheidung ist, die irgendjemand mal treffen muss. Und wir für uns, wir treffen die Entscheidung, aber es ist halt, ja, es ist im kleinen Rahmen. Es ist auch irgendwie auch frustrierend und erschreckend zu sehen, wie viele Food-Startups im letzten Jahr Insolvenz anmelden mussten. Also von, sag ich mal, von 10 haben 8 Insolvenz angemeldet. Sorry, ganz ehrlich. Und das zeigt halt einfach, wie ernst das Thema irgendwie ist oder eben nicht. Und ja, du hast vorher erzählt, vermeidbare und nicht vermeidbare Abfälle. Ja, eine Eierschale ist in dem Fall ja auch vermeidbar quasi und der Knochen auch. Also wieder da irgendwie. Also, aber ja, ich glaube, wir müssen wieder anfangen, miteinander anständig zu kommunizieren, einander in die Augen zu schauen und die Leute an der Hand mitzunehmen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Mit Überzeugung und irgendwie guten Gefühlen zu vermitteln, kommen wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Und ja, ich bin auch zuversichtlich. Ich habe für mich selber so die Entscheidung getroffen, wo das alles hinführt. So, das muss ich jetzt hier nicht preisgeben. Ich habe für mich so meine Klarheit, wo ich denke, wo die Zukunft hingeht. Und mir hat es eigentlich nur noch mehr so Gelassenheit gebracht, um auch kreative Ideen zu bringen und irgendwie meinen Teil dazu beizutragen. Und ja, als Food-Startup ist man dann plötzlich auch, greift man aufs System zurück. Man hat eine Verantwortung und es war auch erschreckend, letztes Jahr zu sehen, wie das dann zum Teil auch hausgemacht wurde mit den Preisen. Du weißt, wie es war, oder? Plötzlich, ich musste für unsere Produkte Mais kaufen, oder? Und dann erzählt mir jeder das Gleiche, dass das Schiff im Hafen in Hamburg klemmt. So. Und denke mir so, Leute, ihr erzählt mir immer den gleichen Scheiß. Das kann ja gar nicht sein. Das, was du mir verkaufst, hat gar nichts mit Hamburg zu tun. Warum erzählst du mir das? Also was ich damit sagen will, ist, es wird zum Teil auch sehr viel so hochgeschaukelt und so hässlich klemmt man sich dann an die Krisen ran und irgendwie macht es dann auch nicht besser, nur um die besten Preise zu bekommen, weil eh alles scheiße ist. Weil es ist gar nicht alles scheiße, aber man muss auch aufhören, einander immer die gleiche Geschichte zu erzählen. Und das habe ich letztes Jahr gemerkt mit meinen ganzen Lieferanten und das ist schon echt heftig so. Und da muss man Ruhe bewahren, schauen, wo will man hin und Veränderung ist nie einfach, aber ich glaube, es kommt gut. Ja, das ist ein großes Thema.
Marina, wie siehst du das?
Also für mich, ich stimme Fabian wieder zu, der Mensch steht im Mittelpunkt und das ist auch wirklich etwas, was wir im Innovationsbereich sehen und speziell bei Startups. Warum entstehen denn so viele Startups, die wirklich mit einem anderen Sinn in das Ökosystem gehen, weil sie eben eine Veränderung herbeiführen wollen? Und ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist und wir haben uns vorher darüber unterhalten, auch diese Thematik, dass die Landwirte sind ja eigentlich an allem schuld, der Retail ist an allem schuld, die Labels und schlussendlich der Konsument, weil er sich nicht richtig entscheidet. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass jedes Element oder jeder Akteur in diesem Ökosystem wieder als Individuum seine eigene Verantwortung wahrnimmt, eben eine Entscheidung fällt über den Konsum, was konsumiere ich und sich auch informiert, genauso wie die Firmen sich auch darüber im Klaren sind, welche Auswirkungen denn die verschiedenen Entscheidungen haben. Also wir haben uns auch über, es gibt ja dieses Konzept der Total Cost Analysis, dass man einfach versteht, was hat denn mein Handeln damit zu tun, dass es eben zum Beispiel im Amazonas nicht mehr regnet. Dass man wirklich sich auch bewusst ist, was, wenn ich den ganzen Tag Pommes esse, was sind das für Gesundheitskosten, die auf uns alle zukommen. Dass man das wirklich etwas ganzheitlicher betrachten kann. Und das versuchen wir eben auch in unserem Kleinen, wenn wir da über Innovation sprechen, dass wir diese Themen auch bewusst machen und dass man eben die ganze Wertschöpfungskette darin abbildet und auch sagt, okay, wenn an diesem Schräubchen gedreht wird, dann kann das diese und jene Konsequenz haben und da eben auch die Augen zu öffnen. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, weil keiner kann es alleine lösen. Nicht die Landwirtschaft, nicht die Konsumentin, nicht die Retail, nicht die Gastronomie. Aber ich finde eben gerade zum Beispiel die Gastronomie hat für mich oder jetzt auch für uns als Innovationsnetzwerk eine ganz große Rolle, nämlich die Rolle, sozusagen auch Veränderungen bei den Gästen herbeizuführen. Also der Gastronom per se ist ja ein Kurator. Man vertraut ihm sozusagen ein feines Mittagessen an oder man gibt sich in seine Hände, um einen Genuss zu erleben. Und dieser Genuss kann eben auch, sage ich mal, klimaneutral ausfallen und entsprechend auch ein positives Erlebnis geben. Weil das Schlimmste ist auch, dass wir eigentlich immer nur ein negatives Narrativ haben, was den Leuten wirklich die Lust nimmt. Und das ist sehr, sehr schade. Und wenn wir es schaffen in der Gastronomie, jetzt zum Beispiel, wie du es machst, auch dieses positive Erlebnis zu schaffen, ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen.
Das ist jetzt vielleicht gerade lustig, dass du das gesagt hast, mit der Gastronomie und eben eigentlich die Gäste zu erziehen. Es geht eigentlich in die Richtung. Und ich finde, eben einerseits, das Problem ist ja, dass alle immer die Schuld auf jemand anderes schieben können. Wir hören auch oft von unseren Kunden, die Gäste erwarten ein Buffet, die Gäste erwarten Fleisch. Wir müssen das Buffet immer bis eine Minute vor Schluss voll haben, sonst sind sie unzufrieden, die zahlen ja auch sehr viel. Und das sind auch so Antworten, mit denen wir konfrontiert sind. Aber was wir vermehrt sehen, ist dieser Wandel, dass sie sagen, okay, überlegen wir uns mal, können wir vielleicht irgendwas in dieses Menü reinmachen, können wir das Servicepersonal drin, also auch drauf quasi trainieren und sagen, dass sie am Tisch erklären, guck, diese Speisen machen wir à la minute, weil auf dem Buffet ist es erstens besser und zweitens, also es schmeckt besser geschmacklich, wenn es halt à la minute ist. Und eben auf dem Buffet, dass man das halt einfach auch erklären muss, weil eben gewisse Leute, denen ist das nicht bewusst, die sind halt sich das gewöhnt ein Stück weit oder erwarten halt, haben ein bisschen kranke Erwartungen und darum muss man die vielleicht auch ein bisschen abholen. Aber ich denke, es ist wirklich, eigentlich jeder Einzelne ist auch, wie auch du meintest, mitverantwortlich. Ich habe das auch mal gehört, man hat eigentlich so, you vote 3 times a day with your fork. Also du stimmst eigentlich dreimal am Tag mit deiner Gabel ab, im Sinne von, du entscheidest, ob du, was du halt isst, was du einkaufst, wo du dein Geld hinschickst und da hast du einen Einfluss. Ich glaube eben, oft diese Klimathemen, die sind riesig und alleine fühlt man sich so, wenn ich jetzt halt vegetarisch, vegan mich ernähre, hat das überhaupt keinen Einfluss. Aber doch, es hat einen Einfluss. Es müssen einfach mehr Leute auch ja, das realisieren und dass man das für sich selber halt entscheiden kann.
Peter, deine Meinung zu dem Thema, werden die Gastronomen in 5 Jahren dann noch ihre Kartoffeln fürs Rösti bekommen? Aus der Schweiz oder haben wir dann Probleme oder kosten die Kartoffeln dann vielleicht, keine Ahnung, das Zehnfache?
Nein, das nicht. Also die werden wir auch bekommen. Aber wir müssen schon in der Landwirtschaft einen Umbau vorantreiben, dass wir am Schluss, ja, ich sag mal, nachhaltiger unterwegs sind, als wir es heute sind. Das heißt für mich nicht unbedingt, dass wir nur noch vegan und bio essen müssen. Also die Welt ist nicht nur gut und böse, da gibt es viele Grautöne. Wir müssen auch vermehrt in Landschaften denken, da gibt es Tiere und da gibt es Pflanzen und das ist ein Kreislaufsystem und ein effizientes Nahrungssystem nutzt beide Elemente. Und wir haben Kreisläufe, die geschlossen sind und da müssen wir auch uns sehen. Unsere Abfallstoffe, die werden heute frei Schiff nach Amsterdam auf dem Seeweg. Also wir müssen auch unsere Ausscheidungen wieder auf den Acker bringen, die fehlen. Das ist ein großes Thema und was Fabian gesagt hat, oder wir müssen schauen, dass wir diese Verbindung wieder haben zur Scholle. Und ich glaube, das fängt bei uns in der Sprache an, oder? Die Erde umgangssprachlich ist das Dreck. Das Dreck, oder, für uns. Und es ist eigentlich nicht Dreck, es ist Leben, es ist unser Raumschiff, es ist unsere Existenz. Und anstatt, dass man dann von Dreck und schmutzigen Schuhen spricht, nein, man hat eben Leben an seinen Füßen. Und nur schon das, wenn man da mal anfängt, dann kommt wieder in so ein Connect und dann fängt man wieder an zu verstehen, von was man spricht. Und ich glaube, da müssen wir anfangen.
Die Wertschätzung eigentlich.
Genau. Und auch, ich glaube, Fleisch essen ist, wenn das im Kreislauf ist, ist das okay, wenn es eine Entscheidung ist, die man trifft. Aber man sollte sie eben konkret treffen und genießen und nicht einfach die Masse und los geht's. Das ist, von dem her bin ich froh um jeden Veganer, weil es gibt viel zu viele Leute noch, die viel zu viel Fleisch essen. Also ich glaube, so angemessen Ernährungssystem Schweiz wäre so der Sonntagsbraten und eben nicht das Schnitzel jeden Tag.
Oder ein veganes Schnitzel. Also ich habe jetzt auch da hinten in der Halle, in dem Foodservice-Bereich, tolle vegane Produkte auch von den großen Unternehmen gesehen. Was so für mich das Stichwort auch nochmal ist, weil wir ja nur Startups hier haben. Und ich vertrete selber jede Menge Startups. Aber Marina, ihr habt ja auch den Kontakt mit den Startups. Ihr macht auch sehr viel eben mit InnoSwiss und diesen ganzen Sachen. Was wäre jetzt, wenn ich euch mal so reihum frage, so der Wunsch eigentlich, damit die Startups noch sichtbarer, noch besser in den Markt reinkommen, weil sie eigentlich die Innovation, sie sind auch ein bisschen der Veränderungstreiber, weil ohne, ich sag mal, The Planted, um die mal zu nennen, in dem Bereich, wäre niemals die Hilkona auf die Idee gekommen, The Vegetarian Budger zu gründen und damit erfolgreich zu sein beispielsweise. Die großen Konzerne sind ja erst später in den Markt eingetreten. Also was müssten wir eigentlich, was wäre deine Wunschvorstellung, jetzt fangen wir bei Fabian an, damit das ganze Thema der Food Startups noch besser ins Laufen kommt, noch mehr verbreitet wird, weil die machen ja nur so einen ganz kleinen Anteil aktuell aus und das sollte ja vielleicht mehr werden. Auch damit wir so, ich sag mal, eine gesunde Unternehmenslandschaft auch von Anbietern haben.
Also es ist halt die Gier und der Profit, der irgendwie der Treiber ist, und solange das der Fall ist, wird es echt schwierig. Also ich will da auch nicht irgendwie mich träumerisch da durch die Welt bewegen. Wir werden weiterhin versuchen, geile Sachen zu machen, auf jeden Fall. Aber wenn ich wirklich so durch den Lebensmitteleinzelhandel spaziere und mir die Regale anschaue, ist es einfach echt traurig. Und es ist so, ja, ich glaube, vielleicht wird es irgendwann mal einen Wendepunkt geben, wo ja, Produkte wie zum Beispiel jetzt das Thema vegan, nicht vegan oder mit dem Fleisch, wenn die Alternative, die genau gleich schmeckt und gleich aussieht, günstiger ist, dann wird es ja irgendwie eine aktive Entscheidung sein, dass du, also du müsstest dich ja dann fürs bewusst getötete Tier entscheiden, was teurer ist. Wenn es das Gleiche, exakt Gleiche, es kann sogar irgendwie aus dem Bioreaktor kommen, oder? Und die gleiche DNA-Struktur haben, was weiß ich, so, ne? Und vielleicht sogar noch mehr Proteine und Vitamine dazu, gesünder, günstiger ist als das nebendran mit dem toten Tier. Vielleicht ist da dann irgendwie ein Wendepunkt und es wird so in 5 Jahren kommen da die ersten paar Sachen, die sicher irgendwie mal schauen. Aber ja, es hat mit Bildung zu tun. Ich werde nächstes Jahr auch ein Projekt starten in Schulen, wo wir wieder ja, die Hände schmutzig machen oder eben nicht, uns die Hände mit Leben füllen und den Kids wieder das Gemüse ganz, also wirklich so back to the roots im wahrsten Sinne des Wortes, die Sachen wieder zeigen. Ich werde versuchen, dass im Einzelhandel schmutziges oder eben lebendiges Gemüse auch sichtbarer wieder wird, weil man das dann irgendwie auch, keine Ahnung, günstiger kaufen kann, weil es nicht schon fix fertig positioniert ist. Solche Dinge, I don't know. Ich glaub fest daran, sonst würde ich es nicht machen. Und irgendwo, wie gesagt, wenn jeder so ein bisschen was macht, dann kommt es schon, wie es kommen muss. Und
Anastasia, wie wäre euch geholfen mit den ganzen Gastrotech-Startups? Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn es noch eine Förderprämie gibt für die Gastronomie, dass ihr eure Technologien einsetzen, steuerliche Begünstigung, keine Ahnung, oder einfach mehr Sichtbarkeit? Vielleicht mehr Promotion auch durch eine Gastroswiss oder wen auch immer, damit sich die Technologien stärker, also es geht ja immer um Sichtbarkeit und Bekanntmachung, weil viele kennen es einfach noch nicht und als Startup kann ich ja nicht gleich eine Salesmannschaft mit 100 Leuten haben, die bei jedem Gastronom aufschlagen. Ne? Das ist ja genau das Problem, was ihr habt.
Ja, immer. Also vielleicht, also was uns helfen würde, ist sicher eben diese Die Bekanntheit, die fehlt sicher noch an dem Punkt, aber wir haben jetzt wirklich nicht viel in Marketing investiert. Also eben, das ist dann der nächste Punkt, Funding für Foodtech-Startups oder eigentlich Restaurant-Tech, Gastro-Tech. Da gibt es nicht, es gibt einen VC, habe ich bis jetzt gesehen, einen Venture Capitalist, der sich auf die Industrie fokussiert, weil es ist eigentlich, eine nicht sehr profitable Industrie schlussendlich. Und dann ist es nicht im Interesse von Venture Capitalists, um auch Firmen unbedingt zu pushen in der Hinsicht, weil halt zieht sich dann so durch. Aber ich denke sicher so, also Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen für Startups in dem Bereich, das finde ich fehlt ehrlich gesagt noch ein bisschen. Und dann eben, also Tax Incentives, das haben wir uns auch mal überlegt, eben so, wie könnte man das incentivieren, also dass es wie ein Benchmark gibt. Ich bin eigentlich nicht ein Fan von Regulationen, also so Regulierungen, wobei ich sehe, ich glaube, wir sind zu langsam, wenn jeder einfach mal so irgendwie, die Schweiz hat auch einen Action Plan gegen Food Waste, die haben sie 2022 rausgebracht. Und das sind aber alles Vorschläge. Und sie sagen, okay, jetzt warten wir bis 2025 und schauen, was sich getan hat. Und dann schauen wir weiter, weil wir wollen ja bis 2030 Food Waste halbieren, also in EU-weit. Aber wenn es niemand wirklich misst, ist dann ja das wieder das nächste Problem. Und das ist alles in meinen Ohren, also ich finde, das ist Bullshit. Und drum Regulierungen, die EU schaut schon lange da jetzt hin und vielleicht auch in der Schweiz, dass man halt sagt, man muss das messen. Aber bevor man es misst, muss man einfach mal auch ein Common Understanding haben, also man muss einfach sich auch die Begriffe definieren und was überhaupt gemessen wird und dass das überhaupt vergleichbar ist. Und das ist eigentlich ein Riesending, auch auf politischer Ebene, was sie jetzt seit Jahren diskutieren. Die EU sagt jetzt, bis 2025 haben sie Regulierungen für die Food-Service-Industrie, dass man Food Waste messen muss oder halt diese Zahl abliefern muss, aber wie das dann gemessen wird, ist für mich sehr, sehr fragwürdig. Also ich würde das sofort hinterfragen. Aber eben Regulierungen oder dann halt, ich finde es schöner, wenn man sagen kann, okay, kriegt irgendwie eine Subvention oder ein Stipendium oder weniger Steuer. Ihr könnt das in Steuern abziehen, wenn ihr eben mit solchen, also eben Food Waste einspart oder gewisse nachhaltige Maßnahmen umsetzt. Und das also haben wir ja bereits. Ja, genau, so ein Belohnungssystem finde ich eigentlich besser. Das haben wir auch im Kanton Wallis. Da gibt es Digitourismus. Und die zahlen zum Beispiel jetzt im Wallis an alle Betriebe, die mit uns messen, zahlen sie 4.000 Franken einfach an die Messung ran als Incentive. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also darum haben wir jetzt im Wallis auch ziemlich viele Betriebe, die da mitmachen.
Das hat hoffentlich jemand hier vom Kanton Basel vielleicht auch gehört. Ansonsten muss man das vielleicht denen auch nochmal sagen. Ich danke euch erstmal recht herzlich für das Teilen eurer Meinung zu dem Thema. Wenn man es zusammenfassen könnte, würde man sagen, ja, wir müssen, es ist irgendwie auf einem guten Weg, aber wir müssten eigentlich jetzt mal den Booster zünden. Genau. Es geht alles viel zu langsam. Wir müssten da ein bisschen mehr Geld dahinter setzen und wir müssen einiges an den Systemen neu justieren. So wie du es gesagt hast, im Kanton Wallis wird schon gefördert. Die haben die Zeichen der Zeit erkannt. Also das Richtige richtig fördern, das würde ich eigentlich so sagen. Und eben ja mal ein bisschen den Stress abbauen, auch die Streitereien unter den Bereichen, die teilweise auch politisch, ideologisch geführt werden, vegan gegen Fleisch. Nein, beides geht. Wir müssen halt sozusagen wieder alles wieder ein bisschen auspendeln. Ne, es ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Und das kriegen wir aber nur zusammen hin. Also Konsument, Gastronomie, Wirtschaft, Landwirtschaft und so weiter. Insofern sage ich mal Dankeschön, danke auch an euch. Und schließt die Runde. Super. Danke. Danke dir.